Welcome to my G spot.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns wie immer an meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, nämlich meinem G-Spot. Genau, denn hier möchte ich mit euch über alle möglichen Themen sprechen, die mich und euch sicherlich auch interessieren. Und das sind Themen wie Feminismus, Beziehungen, Freundinnenschaften und so weiter. Eigentlich sind alle Themen erlaubt. Ich möchte hier vor allem Tabus brechen. Und ich möchte hier nicht alleine sitzen und euch Vorträge vortragen, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen, die unterschiedlichen Themen besprechen. Und das sind unter anderem Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, Freundinnen, Expertinnen, alles Menschen, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Und wie immer starte ich mit meinen Gedanken, die ich vorher zu dem Thema aufgeschrieben habe. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Bin ich eine schlechte Feministin? Irgendwie bin ich momentan etwas überfordert, was den Status quo im Feminismus angeht. Was ist jetzt wirklich feministisch und was eher schädlich für die Entwicklung der Chancengleichheit? Mein tief verankerter Glaube ist, dass alles, was eine Frau in ihrem eigenen Leben machen will, sie einfach ausleben sollte. Und das ist dann im Grunde auch feministisch. Aber ist das wirklich so? Ich habe mich und auch andere zum Beispiel gerne Girlbosses genannt. Es waren für mich weiblich gelesene Personen, die einfach Macherinnen sind. Menschen, die sich an den patriarchalen Strukturen vorbeischlängeln und an die Spitze kommen. An sich doch super feministisch, oder? Wenn ich länger darüber nachdenke, sehe ich das Problem selbst. Das hat eigentlich nichts mit Feminismus zu tun, sondern eher mit Kapitalismus. Denn wenn es feministisch ist, ein Girlboss zu sein, dann suggeriert das im gleichen Atemzug, dass nur Frauen daran teilhaben können, die finanziell erfolgreich sind. Statt dem Abbau von ungleichen Machtstrukturen geht es um Leistungen und Errungenschaften. Das schließt eine große Menschengruppe aus. Genauso wie die gegenteilige Bewegung Tradwives. Dieser Online-Trend zeigt, wie Frauen sich entscheiden, zu Hause zu bleiben, zu kochen, zu putzen, den Mann zu umsorgen und das meist perfekt gestylt mit einem Lächeln im Gesicht. Es erinnert an eine Werbung aus den 1950ern, die den Satz: Eine Frau hat zwei Lebensfragen, was soll ich anziehen und was soll ich kochen, berühmt gemacht hat. Lassen wir uns vielleicht von diesen ganzen Internet-Hypes vom eigentlichen Problem der Machtstrukturen ablenken und wer profitiert wirklich davon? Sie ist ein Rising Star in der Moderationsbranche, hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen, einen erfolgreichen Podcast, setzt als Journalistin ihren Fokus auf Popkultur und politische Themen und schafft es dabei auch noch im Internet ständig präsent zu sein. Wir teilen uns ein Geburtsjahr und sicher einen Erfolgsdruck, den wir schon früh im Leben gespürt haben. Ich möchte mit ihr heute über Online-Trends sprechen, die Emanzipation versprechen, aber oft das Gegenteil bereithalten. Ob Girlboss, Tradwives oder Clean Girl, sie alle sind auf jeden Fall kritisch zu betrachten. Let's talk about it. Willkommen, Salwa Humsi.
Hallo Steffi.
Hallo, ich freue mich voll, dass du da bist.
Ich freue mich auch so, dass ich hier bin. Danke für die Einladung und danke für die schöne Anmoderation.
Oh, sehr gerne. Wie geht es dir heute?
Mir geht's heute ganz gut. Ich habe vorhin festgestellt, ich habe gerade einen kleinen Showkater. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Nein. Showkater nenne ich so diese Situation, wenn man zu viel gesendet hat. Okay. Also man war zu viel auf Sendung und damit meine ich keine Metaebene, sondern einfach, wenn man zu viel auf Bühnen war und zu viel ausgeschüttet hat an Glückshormon, an Stresshormon, an allem und danach fällt man in so ein Loch. Mhm. Sozusagen der Moment nach der Bühne. Das habe ich gerade ein bisschen.
Also den Begriff kenne ich noch gar nicht. Ich kenne das.
Ja.
Wie hast du das gerade genannt?
Showkater. Ich weiß auch nicht, ob ich das erfunden habe oder ob es vielleicht vor mir schon mal ein Glas oder sonst was, ob ich es von irgendwem heimlich geklaut habe, aber es passt diesen Zustand perfekt zusammen.
Also ich finde, wir können hier mal kurz sagen, dass du den Begriff in die Welt reingebracht hast. Hast du deswegen auch einen Kater auf deinem T-Shirt?
Nein, aber ich sag jetzt ja, weil das wäre wahnsinnig smart.
You're so clever, wow. Such a girl boss of you.
Yes,
wow.
Slay.
Ey, ich bin voll aufgeregt, ehrlich gesagt, über dieses Thema zu sprechen, weil ich finde es so komplex und so facettenreich und ich habe so eine Angst, was Falsches zu sagen. Und deswegen dachte ich so, Salva muss mit mir darüber reden. Spaß.
Ich muss alles wieder gerade machen. Ja, ich verstehe das voll. Und ich glaube, es geht ja auch nicht darum, also was heißt immer nur das Richtige zu sagen, aber wir tauschen ja jetzt erstmal unsere Gedanken aus. Deswegen, das wird schon.
Ich will erstmal mit dir über deine Karriere sprechen, weil die ist, wie ich gerade auch schon erzählt habe, crazy. Du hast von Radio bis Fernsehen zu Podcast wirklich schon unfassbar viel gemacht und du warst sogar mal DJin.
Ja.
Du hattest auch eigene Radiosendungen, TV-Shows, Online-Formate und für deine Arbeit hast du auch schon super viele Preise gewonnen. Wie kann man sich so einen normalen Arbeitsalltag bei dir vorstellen? Ich weiß, sowas gibt's nicht. Ich hasse diese Frage auch.
Ja, du weißt aber, es ja. Ja.
Okay, sagen wir mal einfach mal so einen Tag, an den du dich gerade erinnerst, wo du gearbeitet hast.
Also es kann wirklich alles sein, weil jede Woche und jeder Tag ist anders und das ist auch wichtig für mich. Und ich glaube, es ist bei dir ja auch so, weil ich könnte nicht jede Woche nur Radio machen. Ich könnte nicht jede Woche nur Podcast machen oder nur vor der Kamera stehen oder nur auf Bühnen. Vielleicht kommt irgendwann der Moment in meinem Leben, wo ich sage, jetzt ist es mir zu bunt und jetzt konzentriere ich mich auf eine Sache. Mhm. Aber ich liebe schon diese Vielseitigkeit, deswegen ist jeder Tag auf jeden Fall ein bisschen anders. Aber klar, es gibt die Tage, wo ich eine Fernsehsendung mache, wo wir zum Beispiel für Aspekte drehen, das ist eine Reportagesendung. Dann weiß ich halt, okay, ich schmink mich vielleicht auch selber zu Hause und dann sind wir den ganzen Tag unterwegs und reisen und führen ein Interview nach dem anderen. In Berlin, vielleicht in einer anderen Stadt, schlafen nochmal wo, fahren wieder zurück, also ganz viel reisen. Oder eben auch, manchmal ist auch einfach nur, ich fahre eine halbe Stunde los, mache einen Podcast, fahre wieder nach Hause und mache Homeoffice. Also es gibt so alles.
Okay, cool. Was bedeutet denn Erfolg so für dich?
Oh, packst du aber auch gleich die Frage aus.
Frau Humsi, wo fühlen Sie dieses Gefühl gerade?
Was bedeutet Erfolg für mich? Also ich würde jetzt, es wäre eine Lüge, wenn ich jetzt irgendwie behaupten würde, dass mir Erfolg total unwichtig ist und dass ich Erfolg nicht auch mit Leistung verbinden würde, weil so habe ich das natürlich gelernt in einer kapitalistischen Gesellschaft.
Voll.
Und auch als eine Person, die nicht in einer Familie aufgewachsen ist, irgendwie die mega viel Geld und irgendwie Startmöglichkeiten hatte für meine Karriere. Deswegen bedeutet für mich Erfolg leider auch Leistung. Aber wenn ich mich davon trenne und das hinterfrage in dem Moment, dann bedeutet Erfolg für mich natürlich irgendwie, wahrscheinlich glücklich zu sein mit dem, was man macht. Also ich fühle mich dann, glaube ich, erfolgreich, wenn ich irgendwie so nette Leute um mich rum habe und einfach so zufrieden bin.
Ja.
Und wenn ich das jetzt hinterfrage, dann ist, auch das können ja nicht alle Leute haben.
Ja, stimmt.
Deswegen, es ist wahnsinnig schwer und das ist auch eine Frage, mit der ich mich selber immer wieder kritisch reflektieren muss, das von der Leistung zu entkoppeln. Aber ich glaube, es ist schwer, das rauszubekommen, weil wir das ja alle so lernen.
Voll, wir wurden so sozialisiert. Aber hattest du das Gefühl, du wolltest früh erfolgreich werden? Also hattest du immer schon diesen Drive, auch Leistung zu erbringen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so gedacht habe, ich will eine Karriere machen, weil ich dachte gar nicht, dass die so für mich bestimmt ist, weil ich gar nicht dachte, dass ich Radiomoderatorin werden könnte. Mhm. Mein großer Traum war ja, ich will zum Radio und ich habe mich auch gar nicht getraut, den auszuformulieren, weil ich als Kind gar nicht wusste, wie kommt man denn zum Radio. Und ich wusste, dass es sowas Absurdes, so eine absurde Welt. Das ist ja nicht so, wie heute Jugendliche irgendwie Influencer sehen oder TikToker und sagen, oh, das will ich auch und probieren das auch aus. Sondern es wirkte halt viel ferner und es war auch viel ferner, weil die Einstiegsmöglichkeiten, vor allem wenn du auch nicht studiert hast oder nicht vielleicht noch irgendwo einen Onkel beim WDR hast, ziemlich hart sind. Deswegen wollte ich in dem Sinne nicht schon immer Erfolg. Nee, glaube ich nicht. Aber mir wurde schon beigebracht, einfach gute Noten zu schreiben, auch wenn das häufig nicht der Fall war. Und einfach, also es war zu Hause schon wichtig, gut zu sein.
Ein guter Teil der Gesellschaft.
Ja, genau. Und ich glaube, dass das auch viele gelernt haben, die auch migrantische Wurzeln haben.
Ja.
Ja,
und sich anzupassen und so. Ich kann das voll nachvollziehen. Also bei allem, was du bis jetzt gesagt hast, war ich so Haken hinter, +1, +1,
ja,
wirklich bei allem. Mhm. Aber 2017 hast du dann ja so richtig durchgestartet. Was war da dein eigentliches Ziel, abseits von so im Radio zu arbeiten?
Also mein Ziel war, ich hatte eigentlich nie jetzt so ein Ziel, so ich will da und dahin, sondern mein Ziel war immer das, was ich in dem Moment gemacht habe, einfach weitermachen zu dürfen, weil ich ganz froh war, dass es irgendwie alles geklappt hat. Also dass ich Radio machen durfte, dass ich dann im Tagesprogramm moderieren durfte, dass ich irgendwann eine eigene Sendung hatte. Dann habe ich ja auch so ein Webvideoformat damals, damit habe ich angefangen, Jäger und Sammler. Das war eins der ersten Funkformate. Dann kamen so 13 Fragen und Aspekte und so weiter. Und ich glaube, ich wollte einfach immer nur das, was mir gerade Spaß macht, weitermachen können. Also ich war gar nicht so, oh, das muss jetzt irgendwie groß und erfolgreich werden. Mhm. Aber natürlich auch immer mit dem, hoffentlich hört es morgen nicht auf. So.
Okay, und dieser Druck, dann relevant auch zu bleiben, hat dich dann angetrieben?
Nee, ich glaube, es war nicht der Druck, relevant zu bleiben, sondern mir hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe nie eine andere Option für mich gesehen, was ich machen könnte.
Got it.
Weil ich liebe, Geschichten zu erzählen. Mhm. Ich liebe, in Themen einzusteigen, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Mhm. Durch Deutschland zu reisen und andauernd aus meiner Bubble rausgeholt zu werden, aus meiner Berlin-Blase. Ich liebe es zu moderieren. Ich finde das so einen geilen Job. Es ist der beste Job der Welt. Und ich war einfach immer so, ich will das für immer weitermachen. Und wenn das gut läuft, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass ich es auch lange weitermachen darf. Also das war quasi immer der Anreiz. Und das soll jetzt gar nicht so uneitig klingen, aber ich liebe wirklich einfach meinen Job sehr und ich habe einfach immer gehofft, dass ich den so lange es geht machen darf.
Voll schön. Das ist eigentlich wirklich das schönste Gefühl, wenn man das Gefühl hat, ja, man macht genau das Richtige und man will genau das jahrelang noch weitermachen.
Ja.
Alles richtig gemacht. Würdest du dich als Girlboss bezeichnen?
Ich bezeichne mich immer so ironisch als Girlboss. Es ist auch in unserem Podcast so ein bisschen Insider, weil ich immer sage Slay Queen, Girlboss. Also ja, ich benutze es so ein bisschen als Meme.
Mhm.
So. Du auch?
Also so ironisch, eher.
Ja. Ja, so ein bisschen ironisch. So dieses, also wenn ich so Girlboss sage, dann sehe ich das auch immer mit so Glitzer drumherum und im Pink und so. Und dann ist es so Girlboss und dann kommen so Sparkle-Geräusche. So.
Okay, nice. Ich hab's vor mir. Ich hab's auf jeden Fall vor mir. Ob ich Girlboss verwende? Ich habe das öfter verwendet und war auch immer so, oh ja, she's such a Girlboss.
Ja.
Wenn eine Frau halt super viel beruflich schafft. Aber wie gesagt, ich habe das gerade auch schon in den Morning Pages erwähnt. Es gibt auf jeden Fall Probleme mit dem Begriff.
Ja.
Und deswegen bist du ja auch hier.
Ja.
Und deswegen sprechen wir ja auch über diese ganzen komischen Online-Trends, die eigentlich Emanzipation versprechen und sich so feministisch labeln, aber sind vielleicht sogar ein großer Teil auch der Unterdrückung. Sophia Fritz ist eine ganz tolle Autorin und sie schreibt in einem Buch Toxische Weiblichkeit, wo es vor ein paar Jahren zumindest noch eindeutig feministische und auch eindeutig unfeministische Haltung gab, kann heute fast alles feministisch sein. Mhm. Hausfrau oder Girlboss, Waxing und Achselhaare, laszive TikTok-Choreografien, Selbstobjektifizierung und traditionelle Hochzeiten.
Ja.
Und ich würde voll gerne mal mit dir, ja, das Ganze besprechen und auch die Fragen stellen, die ich habe zu dem Thema und du sicherlich auch, weil ich bin vollkommen überfordert. Wenn wir uns jetzt mal diesem Girlboss-Online-Kapitalismus widmen, es ist halt so ein Phänomen, was eigentlich auch so Gleichberechtigung versucht zu erreichen, aber es hat viel mehr was mit Kapitalismus zu tun und suggeriert halt wirklich, dass man sich so aus dem Patriarchat rausarbeiten kann. Und das betrifft dann auch eben nur eine ganz kleine Menschengruppe und die dürfen dann sozusagen Feminismus erfahren und die anderen nicht.
Ja.
Wie würdest du eigentlich Girlbosses beschreiben?
Also für mich ist so das Girlboss meiner Zeit gerade ist Shoban Roy. Hast du Succession geschaut?
Ja, natürlich.
Und Schiff.
Ja, Schiff.
Ich finde, Schiff ist ein Girlboss. Weil diese Erzählung, so ich glaube so 2010er Erzählung des Girlboss ist ja eigentlich so die Frau, die es als CEO geschafft hat, die ihr eigenes Unternehmen hat, die irgendwie Geld verdient, die andere Personen einstellt. Vielleicht hat sie auch ein feministisches, in Anführungszeichen, Unternehmen. Und ich finde, da passt Shoban Roy Schiff perfekt, weil sie ist eigentlich ja ein ganz schlechter Mensch und sie ist ja ganz viel auch so, also sie macht so ganz viel so Feminismus-Washing. Also sie erzählt dann ja, eigentlich hat sie so manchmal korrekte Einstellungen übers Leben und korrekte Werte, aber in Wirklichkeit ist sie ja super klassistisch und einfach ein schlechter Mensch.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so das, was mich an diesem Girlboss-Feminismus stört. Das für mich ist Feminismus, dass ich, also die Frage ist immer, für wen kämpfst du? Kämpfst du für dich oder kämpfst du für andere oder für alle zusammen? Und ich glaube, Shoban Roy kämpft nur für sich.
Sie
ich glaube, wir sind andere egal.
Ja, I think so too. Also wer Succession geschaut hat, kann dem, glaube ich, auch so zustimmen.
Es wird über Leichen gegangen, das kann man schon mal sagen.
Wortwörtlich. Ups, Spoiler.
Ich glaube, es war kein großer Spoiler und vor allem an der Stelle auch wichtig, über Leichen von Menschen, die eben nicht in ihrer, in Anführungszeichen, Klasse sind.
Ja.
So, die in deren Welt nicht auf ihrer Augenhöhe sind. Und das ist, glaube ich, da auch ein ganz wichtiger Punkt.
Stimmt. Und sie hat eigentlich so die Eigenschaften, die man stereotypisch männlich beschreiben würde. Also müssen Frauen zu Männern werden, um ja Girlboss zu werden?
Naja, also in dem Sinne, was diese Definition von Girlboss ist, schon. Also da ist ja die Auffassung quasi, du hast es dann geschafft als Frau, wenn du eigentlich so ähnlich wie ein Mann wie möglich bist oder wie das, was wir gesellschaftlich irgendwie mit so einem Machermann, so einem Unternehmenschef verbinden. Als hätte man es dann geschafft, als wäre dann quasi so der Feminismus vollzogen.
Ja.
Und dabei geht es ja auch nicht da drin, in dem Sinne das Patriarchat abzuschaffen, sondern sich so gut es geht, irgendwie da drin das irgendwie so reinzupassen eher und anzupassen. Und ich glaube, ich würde das auch niemandem vorwerfen wollen, dass man sich anpasst, weil wir müssen alle irgendwie uns durch dieses Leben arbeiten und wir passen uns alle auch an. Ich glaube, ein 100% radikales Leben, in dem man nur anti ist und stört, ist sehr schwer.
Ja.
Und ist ja dann auch wieder so die Frage, also wem gibt man dann diese Verantwortung, dass sie diese Kämpfe kämpfen müssen? Also an wen stellen wir diese Erwartung, während ganz viele Männer halt weiter komfortabel durchs Leben gehen können und irgendwie Happy Life haben? Aber ich fand das voll spannend, was du gesagt hast mit dem Feminismus kann heutzutage alles sein. Weil das ist, glaube ich, so für mich die Main-Frage, die ich mir in den letzten Jahren gestellt habe, auch mit meinen Freundinnen. Alles ist jetzt feministisch. Und das stört mich manchmal und das verwirrt mich.
Ja, ich gebe dir recht, weil was mir auch gerade dazu eingefallen ist, was du gesagt hast, eigentlich hält man ein System aufrecht, wenn man sich dann dazu entscheidet, in dieser Bubble von dem Patriarchat zu funktionieren. Und damit unterdrückt man halt auch super viele Frauen und ja, man steht dann für sich ein. Aber eigentlich, was bringt uns das? Feministisch ist das nicht. Genauso wie eine Politikerin, die dann irgendwie an der Macht ist und cool, wir haben eine Frau da oben, aber wenn sie dann entscheidet, ja, Abtreibungen sind illegal, ist das dann feministisch? Fragezeichen, Antwort nein.
Ja.
Weißt du? Und das sind ja so Online-Trends und es beeinflusst ja auf jeden Fall junge Frauen. Wie viel Zeit verbringst du eigentlich online?
Boah, ich glaube viel. Ich glaube dann immer nicht so viel, wie ich denke. Ich hatte letztens mal geschaut, da war es überraschend wenig, so 3-4 Stunden.
Okay.
Ich glaube, es ist mehr.
Und dann TikTok oder Insta?
Ich bin irgendwann von Insta zu TikTok.
Mhm.
Ich finde, TikTok macht mir einfach mehr Spaß, weil ich mag auch einfach Comedy und ich mag unterhalten werden.
Okay.
Und ich mag Rabbit Holes zu Themen, wo ich eigentlich nicht weiß, ob das jetzt alles war, was die erzählen, aber ich würde natürlich auch sagen, ich habe einen Artikel gelesen, statt ich habe einen TikTok gesehen. Aber schon viel.
Es ist so wirklich, man hat die Allgemeinbildung inzwischen auch wirklich aus TikTok, auch so die ganzen News und alles. Man bekommt das überwiegend durch TikTok mit, was voll gefährlich ist,
ja,
wegen Fake News und so weiter.
Ja. Also ich hab zum Glück nicht so viel News in meinem Feed.
Okay.
Und ich immer, wenn es irgendwas politisch ist, stelle ich immer bei mir nicht interessiert ein, weil ich will das gar nicht, ich will dem Algorithmus sagen, nein.
No
ich
way.
Konsumiere meine News woanders. Und das finde ich auch wirklich problematisch, weil ich glaube wirklich nicht, dass TikTok, also ich meine, wir haben es ja jetzt gerade auch bei den Wahlen gesehen und welche Parteien sind auf TikTok präsent? Mit ihrer Propaganda. Es sind halt rechte Parteien, es sind rechte Propagandisten.
Ja.
Und aber da sind wir weg vom Thema.
Nee, aber auch wichtig, gehört da auch rein.
Ja.
Und ganz ehrlich, über rechte Parteien und wie sie so Feminismus sehen, darüber will ich später auch mal mit dir sprechen.
Okay.
Nasty, also ew. Schaust du dir eigentlich auch so Schmink-Tutorials an und Outfit-Inspos?
Ja, ich schaue ganz viel auf TikTok.
Ja.
Und ich hasse es mittlerweile. Ich habe eine Hassliebe zu TikTok.
Okay.
Weil es macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ich merke manchmal, dass ich irre werde und mein Handy wegschmeißen will, weil ich fühle mich so dieses so... Rennen jetzt zu DM. Ich kann es nicht mehr hören.
Mm.
Ich soll die ganze Zeit irgendwo hinrennen und mir irgendwas kaufen.
Ja.
Und ich damals bei Instagram und auch früher bei YouTube gab es doch diese Phase, wo auf einmal so es so Restriktionen gab und so Werbung gekennzeichnet werden musste.
Ja, stimmt.
Und dann weiß ich noch, war das auch voll das Ding. Und auf YouTube haben sich damals alle YouTuber aufgeregt, auf Instagram haben sich alle Influencer aufgeregt.
Stimmt.
Weil das dann natürlich alle sich irgendwie umgewöhnen mussten und ihren Workflow ändern mussten. Und ich glaube bei TikTok, was heißt ich glaube, bei TikTok ist das noch nicht so angekommen. Und Werbung ist ganz häufig gar nicht gekennzeichnet. Und alles ist voll mit Werbung. Und selbst wenn die Leute nicht dafür bezahlt werden, ist es ja trotzdem eine Werbung, wenn ich sage, renn zu DM, weil das ist das beste Produkt.
Stimmt.
Und wenn mir jetzt irgendeine wildfremde Person auf der Straße sagen würde, das ist der beste Blush jemals, dann würde ich ja auch nicht dieser Person der Meinung von der vertrauen, sondern vielleicht eher den Freundinnen, denen ich vertraue bei diesen Themen. Ja. Aber bei TikTok kriege ich die ganze Zeit Kaufempfehlungen von wildfremden Menschen, Trendempfehlungen, und ich finde es wahnsinnig anstrengend.
Aber diese Leute haben dann ja teilweise auch sehr viele FollowerInnen, deswegen denkt man schon, ja, eine Kompetenz muss ja schon gegeben sein, oder? Also, ja, keine Ahnung. Was wird da einem eigentlich so richtig vermittelt? Dass man noch nicht perfekt genug ist und man braucht das jetzt, um perfekt zu sein?
Ja, ich glaube schon. Also ich irgendwie hat TikTok das, ich bin da auch noch nicht selbst ganz so zum Schluss gekommen, aber ich finde so, TikTok hat gerade so Kapitalismus, der so, und auch so Marketing, was an Frauen gerichtet ist, gerade so richtig auf die Spitze getrieben. Mhm. Und irgendwie sprechen wir noch nicht genug darüber, weil es ja auch so viele junge Frauen betrifft. Und ich, ja, es wird einem, ich finde schon, dass die Zielgruppe mainly Frauen sind. Also hier, das sind jetzt die Styles der nächsten Saison, das musst du tragen. Alles hat einen Namen. So, eigentlich ist es so, man macht sich ein bisschen rosa Blush drauf, aber jetzt hat Hailey Bieber hat jetzt einen eigenen Blush, deswegen ist es jetzt die Strawberry-Ära, weil der heißt irgendwas mit Strawberry oder so. Und alles hat halt immer einen Namen, jeder fucking Trend. Dann gibt's Dingscore, wie heißt denn diese ganzen Sachen? Fairycore, jetzt hatte ich letztens, ich hatte so viele Fußballtrikots an, jetzt hat letztens jemand bei mir kommentiert, auch wieder Blablabla-Core, irgendwie der Begriff für Fußball-Trikots.
Ist das sowas wie Era-Core? Das
ja, Era, genau. Okay. Es sind all diese Eras, alles ist eine Ära, alles ist ein Core, alles ist ein Style. Und ich denke mir so, nein, ich habe einfach nur Crocs an gerade. Es ist nicht.
I'm in my Crocs-Era.
Ja, genau. Nein, ich bin in meiner Crocs. Und es nervt mich, ich will nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Äras sein. Was setzt mich unter Druck? Ich will alles kaufen, alles haben.
Ja.
Du nicht?
Verstehe ich. Ja, doch, ich weiß nicht. Ich habe gestern noch darüber nachgedacht, wieso ist das eigentlich so problematisch, wenn wir für auch Marketing Worte verwenden, wie jetzt zum Beispiel die Strawberry Cheeks. Mhm. An sich ist das halt einfach ein Vokabular, was auch gerne die Gen Z verwendet, und Sprache verändert sich, und irgendwie finde ich das auch dann lustig, mit meinen Freundinnen und Freunden dann so rumzualbern und zu sagen so, oh, keine Ahnung, you're in your gym era jetzt oder protein era, und dann lachen wir darüber. Aber ja, wenn man so richtig reflektiert darüber nachdenkt, ist es halt eigentlich eine komplette Kommerzialisierung des Lebens und ja, teilt halt wirklich auch nochmal diesen Kapitalismus-Aspekt in unserer Gesellschaft nochmal so, bekommt einfach nur ein Riesenausmaß. Und das passiert alles so schleichend und so, dass man das gar nicht richtig mitbekommt. Und ich glaube, das ist das Gefährliche. Hm. Weil für mich ist es einfach, es sind einfach Worte. Ist doch cute, Strawberry Cheeks. Ja. I want Strawberry Cheeks.
Ja, und das meine ich aber auch damit, dass es nicht als Werbung gekennzeichnet ist.
Ja.
Und ich, also mich würde wirklich mal interessieren, wenn, also alle Männer, die diesen Podcast hören, wie die das wahrnehmen. Mhm. Also ob es vielleicht auch Sachen gibt, die so gezielt an sie gerichtet werden, aber dieses ganze Skincare, Make-up, Klamotten, wie kannst du noch dünner werden, wie kannst du noch schöner aussehen, Haare, das ist ja alles gerichtet daran, Frauen zu sagen, du musst noch normschöner sein und dann bist du endlich glücklich.
Ja.
Und eigentlich hatten wir jetzt jahrelang, haben wir irgendwie über Body Positivity und Body Neutrality geredet, und auf einmal ist alles wieder egal, weil jetzt geht's wieder nur um Selbstoptimierung. Der einzige Unterschied ist, wir wissen jetzt, dass Body Positivity gut ist, aber wir wollen trotzdem dünn sein.
Ja, nothing tastes as good as skinny feels, würde Kate Moss jetzt sagen.
Wirklich, ja.
Wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit Äußerlichkeiten und hast du das Gefühl, diese Zeit fehlt dir dann anderswo?
Also, gute Frage. Ich schmink mich schon sehr gerne. Und wenn ich irgendwie so rausgehen will, mich gut fühlen will, dann bin ich eigentlich auch meistens geschminkt, weil es mir auch wirklich Spaß macht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Zeit es jetzt insgesamt in meinem Leben ist, wahrscheinlich zu viel.
Ja.
Und da, das ist auch was mir dann häufig auffällt, wenn ich so merke, oh, jetzt tendiere ich gerade dazu, relativ häufig irgendwie nach Klamotten zu suchen. Mhm. Oder jetzt denke ich, ich brauche auch noch das oder so. Dass ich dann wirklich mich einmal so kurz mir so ein Check-in gebe und sage, warte mal, es ist alles nicht so wichtig. Und ich habe wirklich versucht, mir vor ein paar Jahren anzugewöhnen, ich mache mir eine Liste mit Sachen, die ich mir wünsche, und ich kaufe nicht mehr einfach nur Sachen, weil ich jetzt gerade Crocs gesehen habe und wir reden die ganze Zeit über Crocs, weil ich heute neue Crocs anhabe. Ja. Keine Werbung. Stimmt. Aber die sind sehr süß.
Es gibt auch noch andere Schuhe, Leute.
Es gibt auch viele andere Schuhe.
Es gibt Flipflops.
Also so eine Liste zu machen und halt dann zu überlegen, will ich das in einem Monat immer noch haben und nicht immer diese krassen Impulsivkäufe zu machen. Aber ich glaube, zu viel Zeit, wie die meisten. Ja. Jungen Menschen, oder?
Same. Also total. Schon alleine heute Morgen, also ich hatte so eine turbulente Nacht und dann habe ich mich heute Morgen an meinen Laptop gesetzt, habe mich für morgen vorbereitet, noch Texte geschrieben, wollte mich für heute nochmal vorbereiten. Dann war ich so, oh mein Gott, ich muss in 45 Minuten los und habe dann alles zur Seite gelegt und habe dann angefangen, mich zu schminken und ein Outfit rauszusuchen und war so, ich darf jetzt bloß nicht fertig aussehen, keiner darf sehen, dass ich nicht geschlafen habe. Oh. Und dann ist es so ein unnötiger, dummer Druck, den sich vielleicht dann auch Männer machen, aber ich glaube, bei Frauen ist es nochmal anders.
Also auf jeden Fall ist es anders.
Oder?
Ja, also bei Männern ist es ja auch, darf es ja auch kultig sein, wenn die so ein bisschen verschroben aussehen. Ach, aber bei
so
welcher Frau ist es denn
süß.
Kultig?
Ja, genau.
So, dass sie verschlafen aussieht oder ungeschminkt oder fettig oder whatever.
Ja, du
so,
hast recht.
Männer haben ja auch in unserer Branche viel, viel weniger den Druck, gut aussehen zu müssen.
Ja.
So, und natürlich gibt es da auch einen krassen Schönheitsdruck, aber er ist einfach anders.
Ja.
Und ja, alles, was irgendwie so vermarktet wird, also das meiste, was halt so massig auf den Markt geschmissen wird an Produkten, so Skincare-Branche, was jetzt irgendwie noch neu am Start ist, liebe Grüße an Leon Skincare, da oder Make-up oder Haare oder so, das richtet sich halt an uns.
Ja.
Und wir machen halt auch mit. Und ich kann nicht mehr.
Ja.
Ich will nicht mehr alles kaufen, es macht mich fertig.
Und es hat vor allem voll den kapitalistischen Ansatz, so dieses Skincare, immer jünger auszusehen,
ja,
und dann viel Geld auszugeben. Unsicherheiten werden vor allem auch ausgenutzt.
Ja.
Und
es ist nicht nachhaltig, es ist überhaupt nicht nachhaltig, es wird alles immer nur schlimmer halt auch.
Aber wie können wir uns von diesem Schönheitsdruck lösen?
Ich glaube, regelmäßig reflektieren, einchecken, und das ist halt für mich so die Erkenntnis, auch zu merken, dass ich es wahrscheinlich nie kann. So, und dass ich es auch, also ich spreche jetzt nur für mich, und wenn andere das anders sehen, ist völlig fein, aber dass ich es auch gar nicht muss, aber ich werde es halt auch nicht als feministisch labeln. Also ich werde für mich nicht sagen, dass es irgendwie feministisch ist, wenn ich Dinge an meinem Körper anpassen, ändern, stylen oder was auch immer möchte, um mich besser zu fühlen, sondern ich mache es ziemlich sicher, weil wir alle in dieser patriarchalen Gesellschaft aufwachsen, die uns diesen Druck macht. Aber was mich stört, ist, dass immer alles feministisch sein muss. Und ich finde, es muss nicht feministisch sein. Ich finde es nicht feministisch, wenn ich meine Nägel mache oder mich schminke oder so. Ich habe Spaß daran, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich Spaß daran habe, weil es feministisch ist, sondern einfach, weil ich weiß, dass es in unserer Gesellschaft als schön bewertet wird. Und unsere Gesellschaft ist patriarchal und geprägt von einem Male Gaze. Und deswegen kann ich gar nicht bewerten, wie es anders wäre. Weißt du, wie ich meine?
Ich will gerade applaudieren. Ich mache den hier. Das war so gut gesagt. Du hast es wirklich auf den Punkt getroffen. Wir wurden halt so sozialisiert. Deswegen wollen wir auch diesem Schönheitsideal entsprechen. Feministisch ist es nicht, aber wir müssen vielleicht auch nicht mit jeder Tat feministisch sein.
Nee, wir müssen es nicht. Aber was mich auch stört, ist, wenn dann alles trotzdem als feministisch gelabelt, ja, werden soll. Und wenn sich dann so verteidigt wird.
Ja.
Und wenn alles auf einmal feministisch sein muss, weil das verwässert halt den Begriff total. Und ich glaube,
ja,
das hilft halt niemandem gerade.
Ja.
Und ich merke aber auch total mit meinen FreundInnen, die für mich so meine großen feministischen Vorbilder sind,
sweet,
mit denen ich viel diskutiere über diese Themen. Wenn es irgendwas gibt, was uns beschäftigt, irgendwie, weiß ich nicht, alle sprechen über Shirin David oder whatever. Ist es jetzt feministisch oder nicht? Dann diskutieren wir da alle zusammen drüber und wir werden uns auch gar nicht einig. Und ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen, also zumindest in meinem Freundinnenkreis, auch gerade so die Zeit,
ja,
in der wie so ein Umbruch ist und man irgendwie merkt, es wurde sehr viel verwässert,
ja,
und es ist gerade gar nicht so klar, wie machen wir jetzt weiter? Und ich glaube, es braucht so eine Art irgendwie Rückbesinnung. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Und wir haben gestern in der Redaktion dann auch über Girlbosses gesprochen. Und ist es vielleicht auch einfach so schon krass in unserem Kopf installiert, dass wir erstmal dann Frauen angreifen sollten, was sie falsch machen? Denn ich habe das Gefühl, es ist trotzdem eine Ungleichheit.
Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass du auch häufig Frauen meinst, die selber halt nach außen sagen, dass sie FeministInnen sind, dass die dann besonders häufig diese Kritik bekommen.
Das auch.
Und das finde ich, ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde irgendwie, es gehört dazu, weil weil wir müssen ja irgendwie, also der Diskurs muss ja irgendwie aufrechterhalten bleiben. Ja. Wir müssen ja weiterreden und hinterfragen. Und es muss ja auch nicht immer so passieren, wie es eben gerade passiert, dass man sagt, ich calle dich jetzt out. Du bist scheiße, weil. Und ich mache jetzt hier meine 5 Slides und danach bist du vorbei.
Ja.
So, das muss ja auch nicht immer so passieren, sondern es kann ja auch ein nettes, hey, sag mal, hast du da dir Gedanken drüber gemacht?
Ja.
Das macht nicht so richtig Sinn.
Ja. Es geht mir nur eher darüber, dass wir mehr Frauen angreifen, wenn wir jetzt auch über Hailey Bieber sprechen und sie bringt einen Blushstick raus und nennt es dann Strawberry Cheeks. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, keine Ahnung, den Beckham angreift, weil er Skincare rausbringt.
Aber vermarktet er die auch so gezielt an Frauen?
Weiß ich gar nicht.
Ja,
ja, das ist natürlich das Problem, dass das dann vermarktet wird an Frauen natürlich und dann genau das dann kapitalisiert wird, wo Frauen an sich zweifeln.
Ja, also Hailey Bieber ist halt in dem Sinne auch so ein Girlboss, ne? Sie hat es halt für sich geschafft und sie hat halt, obwohl sie hat, soweit ich weiß, zumindest nicht irgendwie Feminismus jetzt als Vermarktungsstrategie. Aber ja, also es ist halt einfach, die ist halt eine Verkäuferin. Die verkauft mir halt einen Blush und wenn ich will, kann ich mir den halt kaufen und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich will mich nicht die ganze Zeit stressen lassen, was ich alles zu sein habe und wie ich die ganze Zeit auszusehen habe. Und also so von allen Zeiten, die ich so durchgemacht habe, von YouTube zu Instagram, ganz früher noch ein bisschen Tumblr, aber da war ich nicht so am Start. Mhm. Jetzt TikTok, finde ich, war es nie so schlimm wie jetzt, was man als Frau alles zu sein hat, was man zu kaufen hat und was es so auch an Begrifflichkeiten gibt. Und es ändert sich durch TikTok so schnell und wie die neue Generation auch funktioniert, dass es, finde ich, einfach überhand annimmt und es einfach zu viel wird.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass man als noch jüngerer Mensch gerade komplett stressed ist. Vor allem, wenn man auch nur ein Taschengeld hat.
Ja.
Oder halt einfach nicht viel Geld hat und halt denkt, ich muss das alles haben, ich muss das alles kaufen.
Stimmt.
Sonst bin ich irgendwie nicht richtig.
Ja. So. Und es werden dann auch immer Kinder verglichen, also auch junge Mädchen verglichen und auch Frauen generell in unserer Gesellschaft werden immer gegeneinander ausgespielt, schon alleine in den Medien oder so. Es kann nur eine geben. Damit kann ich mich ja auch sehr gut identifizieren.
Bei GNTM dürfte es ja auch nur eine geben.
Ja, genau, deswegen sage ich das.
Okay, sorry.
It was me. Ja, und das ist halt wirklich eklig und ich habe das Gefühl, dass das auch nochmal Druck in uns auslöst und auch eine gewisse Misogynie in uns so installiert. Ja, es ist einfach, wir wurden so geprägt. Hast du das Gefühl, in deinem Beruf ist das auch so, dass Frauen gegeneinander ausgespielt werden?
Ja, auf jeden Fall. Also und aber ganz häufig von anderen. Gar nicht so, dass es die Frauen untereinander machen. Also schon auch. Ich glaube, niemand kann sich so komplett davon lösen, dass wir das auch weitergegeben bekommen. Aber häufig eher von anderen. Also dass andere irgendwie einen mit anderen KollegInnen vergleichen oder so. Man denkt sich so, hä, warte mal, aber die macht doch was ganz anderes als ich. Die ist halt nur auch eine Frau in dieser Branche. Und das ist schon so häufig passiert. Und ich habe aber das Gefühl, dass so, wenn man gefestigter wird in seiner Position und alle anderen auch, dass es auch anders gehen kann.
Ja.
Und gerade wenn man halt jung ist und neu ist und einem alle sagen, es darf nur die eine geben, dann kann einen das halt komplett stressen.
Mhm.
Und ich würde auch da sagen, lass uns mal nicht immer alle so lügen, dass wir jetzt irgendwie so perfekt sind und dass wir uns nie vergleichen oder dass wir alle nicht erfolgreich sein wollen oder bla bla bla. Das haben wir halt alle in uns, aber das, was auch dann für mich zu einer feministischen Überzeugung gehört, ist halt durchgehend das immer wieder zu hinterfragen und zu versuchen, konstant daran zu arbeiten, das abzubauen. War das jetzt zu verfloskelt?
Nee,
ja.
Ich fand das richtig gut und sehr nachvollziehbar, aber es ist meiner Meinung nach auch gar nicht mal nur auf dieser Ebene von, ja, in Berufen werden jetzt Frauen miteinander verglichen, sondern auch in Medien so, who wore it better, wer sieht da besser aus und es sind meistens Frauen, die miteinander verglichen werden.
Ja.
Und bis das nicht abgeschafft ist, haben wir einfach noch einen fucking weiten Weg, um wirklich irgendwo eine Chancengleichheit zu erreichen. Also,
ja, ich habe halt wirklich das Gefühl, dass gerade sich so viel irgendwie so wie auf Null gesetzt hat, weil, also ich finde tatsächlich auch das Körperthema und Schönheitsbilder super spannend. Also du weißt es ja auch noch mal viel mehr aus der Modebranche, aber wir sind ja so aufgewachsen, gleicher Jahrgang mit diesem Heroin-Chic, Nullerjahre. Und dann wurde es irgendwie versucht abzubauen, indem es so einen langen Diskurs gab über Body Positivity. Und dann hat man auch viel mehr Repräsentanz von anderen Körpern gesehen und auf einmal gemerkt, boah krass, man darf auch anders aussehen. Und dann gab es auf einmal die Body Neutrality-Bewegung. Und so dann ging es darum, dass man nicht immer seinen Körper lieben muss, sondern dass er auch einfach da sein darf und dass es okay ist. Und jetzt ist es so, jetzt kam vor ein paar Jahren irgendwie Ozempic wurde so groß. Kim Kardashian hat dieses Marilyn Monroe-Kleid getragen und auf dem Red Carpet erzählt, ich habe irgendwie, was hat sie gesagt? Ich habe 8 Kilo in einer Woche abgenommen oder whatever.
Super stolz,
und alle
ja.
tun super stolz, alle tun so, als wäre es das Normalste der Welt. Und jetzt ist es einfach vorbei. Als wäre dieser ganze Diskurs die letzten Jahre nicht passiert. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass diese 90er-Nuller-Jahre-Mode jetzt zurück ist, dass wir wieder Low-Waist-Jeans tragen.
Stimmt.
Auf einmal brauchen wir alle wieder einen Waschbrettbauch. Nur der Unterschied ist, wir sollen gesund dabei sein. Nicht Heroin-schick, sondern wir sollen uns gesund ernähren. Wir sollen gesund dahin kommen.
Brokkoli-schick.
Brokkoli-schick. Und wissen aber nicht, dass die ganzen Vorbilder aus Hollywood, die wir sehen, wo wir denken, die haben es auch geschafft, dass die dann nicht gesund hingekommen sind, sondern die nehmen Medikamente dafür.
Ozempic, ja genau. Ich war jetzt letztens in L.A., und ja. da gab es einfach im Supermarkt, kann man sich intravenös ja. Ozempic geben lassen. Also nee. Das
im Supermarkt?
Im Supermarkt. Und es war so ein healthy Supermarkt. Da gab es nur Green Juices und Ozempic.
Oh.
Komm, setz dich doch mal eine halbe Stunde hin. Das geht ganz schnell.
Du
bist auch in der Woche 10 Kilo schlanker.
Das ist ja so krass.
Wirklich.
Wahnsinn.
Wirklich verrückt, oder?
Ich bin dann immer wieder auch enttäuscht von Hollywood, weil ich hatte das letztens bei Rosalía. Mhm. Ich liebe Rosalía ganz
auch.
Doll. Und es war ja gerade wieder die Met Gala.
Mhm.
Und dann gab es ein Interview von auf dem roten Teppich, wo sie gefragt wurde, wie geht's sie jetzt? Oder ich glaube bei Vogue, wie sie sich fertig gemacht hat, diese Vogue-Videos so vor der Met Gala. Und sie hat dann erzählt, ja, ehrlich gesagt, die letzten 2 Monate habe ich nur damit verbracht, ganz viel Krafttraining zu machen, ganz viel Cardio und ich habe nur Fisch und Hühnchen gegessen. Und sie hat das so ganz stolz erzählt und meinte so, ja, die Disziplin. Ich war diszipliniert. Ich habe durchgezogen, um heute gut auszusehen. Und ich war so, ich merke dann immer, wie ich so enttäuscht bin, weil ich denke, oh Mann, aber warum erzählst du das jetzt gerade so stolz? Und andererseits ist es ja auch wieder das Problem, dass ich jetzt an sie die Erwartung stelle, dass sie sich davon löst. Weil ganz im Ernst, wenn ich bei der Met Gala eingeladen wäre, ich wäre stressed AF.
Ja.
Also ich verstehe sie da absolut. Also da kommt einfach ganz, ganz viel zusammen.
Verstehe ich. Und ja. man kann auch wirklich nicht von Menschen verlangen, dass sie auf allen Ebenen so reflektiert sind, vielleicht hat sie sich noch nie darüber Gedanken gemacht, dass das dann auch etwas auslöst und dass das vielleicht auch nicht feministisch ist, sich in irgendeine Schablone reinzupressen, in die man so gar nicht passt, nur um dann gut auszusehen für den einen Moment auf dem Red Carpet.
Und das muss sie ja auch nicht sein.
Das muss sie nicht, ja.
Also will ich da auch nochmal betonen und bin ich an der Stelle auch nicht, aber ich würde es dann nur halt nicht als einen feministischen Akt labeln.
Ja. Voll, aber hat sie dann vielleicht auch nicht.
Hat sie auch nicht, aber es war nur so ein Beispiel, wo ich so, wo ich enttäuscht war, weil ich dachte so, Mann, jetzt sagst du halt allen, also so, natürlich hast du eine gewisse Vorbildsfunktion und
safe.
Diese ganzen Schönheitsbilder, die rollen halt von L.A. rüber zu uns und wenn uns die Frauen da erzählen, wir machen es halt so und das ist ganz normal und auch die wir eigentlich cool finden, wo wir denken, oh, ja, das macht mich irgendwie, ich bin dann enttäuscht.
Ja.
So.
Eine Zeit lang waren auch so Videos aus dem Netz richtig beliebt, wo Frauen gezeigt haben, was sie alles so an einem Tag erledigen können. Also das waren so 1000 Dinge. Und was denkst du, macht diese Videos so beliebt?
Es war ja so ganz viel so Clean Girl und That Girl, ne?
Ja, auch.
Und dann, ich stehe ganz früh auf, ich stehe noch früher auf als sie alle. Ich schlaf gar nicht.
Genau. Gab es nicht diesen 5 a.m. Club oder so?
Ja, genau.
Ja.
Und ich stehe schon auf und dann mache ich erstmal meine Skincare und dann trinke ich meinen Green Juice und dann laufe ich und dann mache ich auch noch Sport und noch Pilates und dann räume ich auf und dann mache ich die Wäsche und dann journal ich.
Ja.
Und dann ist es aber erst 7.30 Uhr.
Genau.
ich glaube, das ist so, ich verstehe voll den Reiz daran. Auch wenn ich es problematisch finde, weil der Reiz ist, glaube ich, so eine Struktur zu bekommen. Also ich habe auch zum Beispiel ein krasses Kontrollbedürfnis und ich glaube, es gibt dir einfach eine krasse Kontrolle, so deinen Alltag so durchzuplanen. So nach Ordnung und alles sieht auch dabei gut und ästhetisch aus.
Mhm.
Und irgendwie so, ja, da ist ja gar kein Raum auch für Spontanität, sondern es ist ja mega durchgetaktet.
Stimmt.
Einfach zu funktionieren. Und ich glaube, in Zeiten, wo alles andere um uns so auseinanderfällt, verstehe ich, dass man da so einen Aspekt seines Lebens kontrollieren will, aber auch das ist too much.
Ja.
Auch da fühle ich mich wieder angeschrien von TikTok, was mir sagt, du musst ganz früh aufstehen und du musst funktionieren und du musst die perfekte Frau sein und du musst dann auch schon aufstehen und perfekt dabei aussehen.
Ja.
Und dann musst du dir morgens selber dein Matcha machen und dann noch journalen und dann noch meditieren und Affirmations aufschreiben. Ich will das alles nicht.
Ja.
Das ist mir einfach alles zu viel.
Voll. Und man hat das Gefühl, man ist nicht produktiv genug.
Ja,
man ist
genau.
nicht gut genug. Es ist wirklich einfach... Ja, so eine Erwartung an uns, vor allem Frauen da, der wir nicht gerecht werden können.
Ja, es ist halt eine durchgehende Selbstoptimierung. Du kannst immer noch besser werden.
Ja.
Und dann kannst du aber auch noch diese Produkte kaufen, wenn du dann noch einen Stanley Cup in der Hand hast. Weißt du so, dann hast du es endlich. Ja, dann hast du ein gutes Leben. Und das ist ja auch so ein bisschen das Versprechen vom Kapitalismus. Voll. So, wir sind frei, wenn wir konsumieren können.
Stimmt.
So.
Wer daran profitiert? I don't know.
Ja.
Und noch ein weiterer Trend, den hast du gerade schon angesprochen. Ja. Clean Girl, kurz erklärt, wenig Make-up, glatte Haare und auch so manchmal so zurückgebannt, simple Farben und so ein gesunder Teint. Meinst du, der Clean Girl Trend ist teilweise auch rassistisch?
Ja.
Und auch so klassistisch?
Ja, auf jeden Fall. Also als ich das aufkommen sehen habe, war ich immer so, was ist das? Und man sieht halt immer, also man hat damals nur mittlerweile... Obwohl, ich weiß nicht, ob es jetzt schon That Girl ist. Vielleicht vermische ich es. Aber ich kenne auf jeden Fall auch eine schwarze Creatorin auf TikTok, die ich mega cool finde. Und ich glaube, die würde sich auch in diesem Clean Girl Ding verorten. Aber anfangs, was so das so sozusagen Symbolbild für ein Clean Girl war, war ja immer eine weiße Frau mit blonden Haaren.
Super skinny.
Immer super
perfekte
skinny,
Haut.
Norm schön.
Ja.
Ja. Weiße Cis-Frau. Und das ist. Das ist auf jeden Fall rassistisch und es ist ja eigentlich alles daran klassistisch. Mhm. Also alle diese Trends, die wir jetzt besprochen haben und alles, was auf TikTok passiert und einem gesagt wird, weil wenn du dir das nicht kaufen kannst, dann kannst du halt nicht dabei sein im Cool Girl Club.
Mhm.
So, ja.
Ja, und was auch total problematisch ist, ich habe gelesen, dass das eigentlich von BIPOX entwendet wurde, ohne dass sie dann auch an dem Trend groß partizipieren.
Ja, so wie bei den meisten Sachen.
So wie bei den meisten Trends, ja, du hast recht. Clean Girls haben auch so, wie wir gerade gesagt haben, glatte Haut, minimales Make-up, zurückgestrichene Haare. Und trotzdem erfordert dieser Look super viel Aufwand. Ja. Was gibt es daran noch so auszusetzen? Weil es ist an sich ja super sexistisch. Das ist so für den Male Gaze. Ja. Ich bin total natürlich und ich bin genauso aufgewacht und ich habe gar keine Zeit in mich investiert. Ja, stimmt, es überschneidet sich voll mit That Girl.
Ja, es ist so ein bisschen irgendwie, das meine ich halt damit, es gibt das Girl, es gibt die Ära, irgendwie ist alles so ein bisschen das Gleiche und alles transportiert einem so, du sollst jetzt endlich dich noch mehr optimieren, deinen Alltag noch besser. Also, und irgendwie sieht man da ja auch nie, haben die mal Spaß? Gehen die mal so, ich bin nicht so die Person, die so viel trinken geht, aber geht ihr mal saufen? Weißt du? Haut ihr mal so auf den Tisch, tanzt ihr mal auf den Tisch und habt ihr überhaupt FreundInnen?
Ja.
So, lebt ihr ein Leben? Mhm. So, messy sein gehört doch dazu und ist doch fun. Man will doch mal verkatert aufwachen, verkatert mit einem Showkater und eine Pizza im Bett essen. Und weißt du, jetzt mal so, also ein ganz dummes Beispiel, aber ich will dieses Leben gar nicht leben.
Ja.
Und ich glaube, das ist natürlich in dem Sinne sexistisch, weil es wieder so weitere Grenzen aufzeigt, wie man als Frau sein Leben zu leben hat.
Ja.
Oder eben als junges Mädchen in dem Fall. Und ich merke halt auch, dass ich mich nicht 100% davon lösen kann wieder. Also ich sehe das und ich denke dann so, oh, das ist aber ästhetisch. Und dann sage ich auch immer so, oh, Spaß, ich will auch ein Clean Girl sein.
Ja.
Ich will auch ein That Girl sein. Dieses Jahr bin ich ein That Girl. Ich weiß noch, ich habe Anfang dieses Jahres habe ich meine ganzen, immer wenn so im Dezember habe ich so mal Zeit, so das Jahr sacken zu lassen und da sind dann halt auch, passiert nicht so viel in meiner Branche und dann nehme ich mir so Zeit für Sachen, für die ich sonst keine Zeit habe und dann habe ich alles sortiert, so Backups gemacht und habe meine Notizen-App aussortiert und dann war ich so, ich bin jetzt ein Clean Girl, ich habe nämlich nur noch meine 5 Listen, ich habe meine Einkaufsliste, ich habe meine To-Do-Liste, ich habe die Podcast-Liste, weißt du, und so bleibt es natürlich nicht so geblieben. Ich habe wieder 1000 Millionen Notizen, wo nur so ein halber Satz drin steht.
Ja.
Und das ist ja, wir setzen uns die ganze Zeit Grenzen in allen Bereichen und ehrlich gesagt machen die Grenzen auch gar keinen Sinn. Weil einerseits sagt Clean Girl, du sollst so sein, aber dann sagt auf einmal wieder der nächste Trend, Mob-Wife-Era, dass du mega extrovertiert dich kleiden sollst und maximalistisch und man kommt ja auch gar nicht hinterher.
Voll nicht.
Und ich finde es gerade ganz schlimm. Ich hab das Gefühl, das ist gerade so schlimm wie noch nie.
Ja, du hast recht. Und wenn man nicht Clean Girl ist, was ist man dann? Was ist das Gegenteil davon? Dirty Girl. Dirty Girl. Also sind alle, die den Trend nicht mitmachen, irgendwie auch schmutzig.
Ja, schlecht einfach.
Welche anderen Online-Trends gibt es noch, die du so fragwürdig findest?
Wir haben jetzt schon viele durch. Also es gibt natürlich noch, wir haben noch nicht über die Tradwives geredet.
Tradwives.
Ich denke immer Trade, aber es
ist Tradwives. Trade.
Es hat doch so, weil Trad steht nämlich für was?
Tradwives steht für traditionelle Frauen.
Ah, genau. Okay, lol. Traditional Wives.
Traditional Wives.
Jetzt hatte ich auch mal mit der Redaktion Kontakt. das steht halt eigentlich für ein Frauenbild aus den 50ern. Also Frauen bleiben zu Hause. Und aber alles in dieser Ästhetik von Clean Girl, That Girl. Also ich mache einen Vlog über meinen Alltag. Oh, ich stehe auf, es ist 5 Uhr morgens. Erstmal mache ich meine Maske rauf, dann mache ich das Bett und dann mache ich das Frühstück für meinen Mann. Mm. Weil der muss nämlich gleich zur Arbeit. Dann fahre ich ihn zur Arbeit und dann gehe ich nach Hause. Dann mache ich eine Stunde Pilates, mache Journaling, dann räume ich natürlich die ganze Wohnung auch, koche schon mal Mittagessen für meinen Mann, das bringe ich ihn dann zur Arbeit.
Yeah.
Also das ist halt alles dreht sich, also man ist eigentlich die perfekte Hausfrau, aber in so einer TikTok 2024 Ästhetik.
Ja. Yeah.
Und das ist auch wieder sowas, wo ich mir denke, okay, also das romantisieren wir jetzt wieder. So, es ist eigentlich, ich finde es ganz cool, dass wir nicht mehr in den 50ern leben, so.
Ja, safe. Und ich habe hier auch eine kleine Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Und sie zeigt, 60% der deutschen Männer finden, dass es schon genug Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern gibt. Und bei Frauen sind das nur 38%. Und trotzdem macht eben dieser Trend voll die Welle. Tradwives. Hm. Und das ist eine super traditionelle Form der Weiblichkeit, wie du schon gerade gesagt hast, so aus den 50er Jahren. Meine Frage ist, wenn sich jemand entscheidet, einfach eine Hausfrau zu sein, kann das vielleicht auch einfach feministisch sein? Und ist es nur dann nicht feministisch, wenn man das online teilt?
Aber muss es feministisch sein?
Muss es
Kann
feministisch
sie nicht
sein?
Einfach
ja,
dann Hausfrau
stimmt.
Sein?
Ja, du hast recht.
Weil es ist,
du hast recht.
Also, weißt du, das stört mich so daran. Warum muss es denn feministisch sein? Dann macht es doch, wenn du dich von deinem Mann unterdrücken lassen willst, wenn ich das jetzt mal so plump ausdrücken ja. darf, weil so ist es halt
es
in diesem
ist eine Unterdrückung, klar.
Dann mach dein Ding.
Ja.
Aber nenn es nicht feministisch.
Ja.
Weil das verwässert das und das bringt halt wirklich gar nichts. Und ja. das sind halt auch Frauen, die komplett ihr, also in diesen Beispielen, die teilweise nicht mal verheiratet sind, wahrscheinlich haben die keinen Ehevertrag, die haben kein eigenes Einkommen, die hatten als Lebensziel, sich einen Millionär zu angeln und haben sich jetzt vielleicht einen Millionär geangelt, aber wenn er morgen keinen Bock mehr auf die hat oder vielleicht irgendwann im Alter, wenn sie sich lieber wieder eine 20-Jährige holen wollen, dann sind das Frauen, die ohne finanzielle Rücklagen dastehen.
Ja.
Und Frauen landen eben sehr häufig und auch häufiger als Männer in der Altersarmut.
Ja, das stimmt.
Aus unter anderem genau diesen Gründen. Und dann ist das nicht feministisch, sondern dann ist es, du hast halt dein Leben lang für einen Mann zurückgesteckt, der dich jetzt verlässt. Ich glaube, jede leider ist unromantisch, jede dritte Heirat endet in einer Scheidung oder so. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Also es ist so, du gibst halt dein ganzes Leben und auch deine Individualität dafür auf, damit sie sich um einen Mann dreht. Und wenn dir das Spaß macht, hey, na klar, dann sage ich Slay Queen. Aber du musst es jetzt nicht als feministisch labeln.
Ja, das stimmt. Aber wieso ist dann trotzdem diese Bewegung problematisch? Weil an sich sagen sie jetzt wahrscheinlich nicht, dass sie Feministinnen sind, sondern machen das dann einfach. Ich glaube, was daran wirklich problematisch ist, ist, dass dieser Trend dann, wie du schon gesagt hast, romantisiert wird und dann mehr Frauen, auch junge Frauen, das als Vorbild haben.
Ja, genau.
Und dann so denken, oh ja, das will ich auch sein. Und davon eigentlich wegzukommen als Gesellschaft ist zielführender, um auch wirklich irgendwo eine Chancengleichheit zu erreichen.
Es wird halt wieder so ein gewisser Lifestyle romantisiert.
Ja.
Bei dem ja auch wieder elementar ist, ehrlich gesagt ein bisschen wie bei Clean Girl und That Girl auch, dass man auch eigentlich keine Persönlichkeit hat. Also
True.
Deine Persönlichkeit ist dann Pilates machen, Matcha trinken und die Wohnung aufräumen für deinen Mann.
Um die Kinder kümmern,
um die
backen,
Kinder kümmern,
kochen, putzen.
Und Meal Prep.
Ja.
Und das kann ja auch alles toll sein und es kann alles mega viel Spaß machen, aber ich fände es schon toll, wenn man als Frau auch mehr sein darf. Und ich will an der Stelle einmal sagen, wir sprechen jetzt natürlich super binär, wir sprechen immer
ja,
von
stimmt.
Frauen und Männern, aber leider sind halt diese Trends auch so bezeichnet, deswegen ist es irgendwie schwer, anders darüber zu sprechen. Also die sind halt sehr binär ausgerichtet an Clean Girls, an Mob Wives und ja, das macht mir irgendwie Sorge. Also wir sehen ja auch, dass eine junge Generation gerade, es gibt so ein Gender Gap, was so politische Ausrichtung betrifft. Also Männer werden konservativer. Mhm. Bei den Wahlergebnissen zwischen den 16- und 24-Jährigen haben zum Beispiel auch deutlich weniger Frauen AfD gewählt als Männer. Und das passt tatsächlich mit dem Diskurs darum in den letzten Monaten. Männer werden gerade tendenziell junge Männer konservativer. Und wenn man das alles so zusammenrechnet, dann finde ich, da macht mir das einfach auch irgendwie Sorgen um eine junge Generation, weil die fangen ja auch bei null an mit ihrem mit ihrem Blick auf irgendwie Genderrollen und wer hat was zu sein und wer nimmt welche Rolle in der Gesellschaft ein und wer kämpft welche Kämpfe. Und dann halt irgendwie damit aufzuwachsen, ja, eigentlich ist es ja ganz cool, zu Hause zu bleiben, weil da muss ich ja nichts machen und dann bin ich nur mit den Kindern. So, ja, wenn du wirklich Spaß daran hast und wenn du einen coolen Partner findest oder eine coole Partnerin, aber nee, in dem Fall sind es halt Partner, dann go for it, aber mach dir nochmal Gedanken darüber, weil am Ende stehst du vielleicht halt dann alleine da und hast keine finanziellen Rücklagen und bist halt, ja, hast halt dein Leben aufgegeben dafür, dass du die Hausfrau an der Seite eines erfolgreichen Mannes warst.
Ja, voll. Danke, dass du das auch nochmal gehighlightet hast mit den binären Sichtweisen und auch nochmal zurück zu den rechten Parteien und dass sie sich nach diesen klassischen Rollenbildern sehen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass gerade auf der Welt politisch so viel passiert und so viel Konflikte da sind, wollen die Menschen irgendwie wieder das Traditionelle zurück und sehen sich nach dem, was sie vielleicht auch so kennen, wie sie aufgewachsen sind. Und ich weiß nicht, ob du damals dieses Wahlplakat gesehen hast. Ich habe das auch gestern erst das erste Mal gesehen. 2022 gab es von der AfD ein Wahlplakat. Da wurden dann so zwei Frauen nebeneinander dargestellt, so gemalt. Ich will dieses Wahlplakat eigentlich wirklich dir nahe bringen. Also irgendwie so visuell zeigen kann ich jetzt gerade nicht. Vielleicht Samuel aus der Redaktion, könntest du einmal vorlesen, wie die AfD eine Frau dargestellt hat, die eben nicht traditionell ist und die dann auch nicht rechts wählt und wie eine Frau dargestellt ist, die super traditionell ist und auch rechts wählt?
Sehr gerne. Das Bild, was der Landesverband der AfD in Sachsen geteilt hat auf seinem Instagram, zeigt eine befreite, in großen Anführungszeichen, Feministin und auf der anderen Seite eine traditionelle Frau. Die befreite Feministin hat Tonnen von Make-up wegen ihrem geringen Selbstbewusstsein, häufig wechselnde Beziehungen, arbeitet im Mindestlohn, weil niemand ihren Gender-Abschluss braucht, hat einen schlechten Lebenswandel und ist deswegen ungepflegt, schon ihre dritte Abtreibung mit 22 und stolz darauf, kaputte Haare von zu viel Färbung. Die traditionelle Frau auf der anderen Seite liebt ihre Familie und ihre Heimat. Sie hat ein gesundes Ego durch natürliche Haut und Haare. Sie hat eine schlanke Figur durch Sport und gesunde Ernährung, hält Erziehung und Bildung der Kinder für ihre erste Pflicht, liebt Familie, ist stolz, für ihre Kinder zu leben, unterstützt ihren Mann in Liebe. Na klar.
Das ist doch wirklich disgusting. Und da kommen wir, glaube ich, auch schon dem Problem sehr nahe, wieso der Trend Tradwife so problematisch ist.
Ja, also irgendwie ist es ja eigentlich das Gleiche, ne? Irgendwie ist es eine Mischung aus all dem, was wir gerade besprochen haben. Also es ist ja absurd, wie sehr sich das dann doch ähnelt, dass man so gerne dann Frauen in so ein Schemata packen möchte und brech da bloß nicht aus, weil dann wird's uns zu unbequem.
Ja.
Dann wird's uns zu ungemütlich. Ja, also es ist ja auch, es ist schon interessant, wie man einerseits bemerkt, dass viele Jungs und Männer aktuell halt Leuten wie Andrew Tate folgen und sich in die Richtung radikalisieren. Also dass das halt auch gleichzeitig in einer Zeit passiert, in der wir mit ganz vielen Inhalten aufwachsen, die wir teilweise selber reproduzieren, weil wir selber so reden und weil wir selber sagen, oh, in meiner Strawberry-Ära hole ich mir jetzt den und den Blush und danach hole ich meine Pilates-Matte. Du weißt, was ich meine?
Ja.
Also, dass das gleichzeitig passiert in einer Zeit, in der auch für Frauen super viele neue Trends aufkommen, wie sie zu sein haben. Und ja, das, und ich glaube, das ist nämlich auch das, was so mein Main-Bauchgefühl dabei ist, dass ich halt merke, dass sich das auch bei mir wieder einschleicht, obwohl ja so ein feministische Werte für mich eine Überzeugung sind, dass ich mich immer wieder davon freikämpfen will.
Stimmt.
Weißt du, was ich meine? Also irgendwie hängt es ja auch alles miteinander zusammen. Also du hast auf der einen Seite die Männer, die sagen, oh nein, die ganzen bösen Feministinnen, die sorgen dafür, dass wir keinen Sex haben. Und deswegen wollen wir jetzt entweder nie wieder was mit Frauen zu tun haben oder wenn, dann sperren wir sie zu Hause ein.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du auch ganz viele Frauen, die sagen, ja, ich finde das auch ganz toll, weil ich muss ja auch ein Clean Girl sein und ich muss ja auch die perfekte Frau sein. Und dann mache ich auch den Haushalt für dich, gar kein Problem.
Oh. Boah, ich habe das Gefühl, ich muss mich übergeben. Ja, scheiße.
Tut mir leid.
Ja, es liegt auch wirklich an dir, nicht was? Oh Mann. Es gibt noch eine Studie, die vom Europäischen Parlament in Auftrag gegeben wurde. Und sie findet Folgendes heraus, dass Mainstreaming und die Normalisierung von Frauenfeindlichkeit unter Jugendlichen stellt eine erhebliche und dringende Bedrohung für Frauen und Mädchen in den sozialen Medien dar. Wie können wir dieser Frauenfeindlichkeit begegnen?
Du stellst mir die großen Fragen.
Tut mir leid, also vielleicht hast du auch eine Gegenfrage.
Ja, wie können wir der Frauenfeindlichkeit begegnen? Ich weiß es gerade nicht. Ich wäre gerne so eine Stimme, die immer Hoffnung machen würde für alles, aber auch ich blicke in die Zukunft und bin häufig hoffnungslos und denke mir so, wir haben so viel zu tun und ich weiß irgendwie gar nicht, wo wir ansetzen sollen. Also ich glaube, Aufklärung ist voll wichtig und ich glaube auch für einen selber, wie gesagt, immer wieder das selber zu hinterfragen, was man da den ganzen Tag konsumiert und was man denkt, was man zu sein hat. Aber im Allgemeinen Aufklärung und halt vor allem bei Jugendlichen Aufklärung, glaube ich, oder? Also ja. Auch wenn wir jetzt immer wieder über die Wahlergebnisse reden und so weiter, auch da Jungen das Gefühl, also Politik für junge Menschen machen. Ja. Jungen Menschen das Gefühl geben, dass sie gleich viel wert sind wie das Durchschnittsalter der Bürger in Deutschland mit einem Durchschnittsalter von, was ist das, über 60 oder so, dass eben auch die gehört werden. Und ja, ich glaube irgendwie sowas in so eine Richtung, sowas mit einem klugen Ende jetzt, was on point wäre. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Kannst du hier einfügen?
Ja, vielleicht. Kann ich das auch nochmal anders sagen? Aber was sollte die Motivation sein bei Menschen, wieso es gut ist, nicht frauenfeindlich zu sein? Also so, ich glaube, viele hören sich jetzt auch das Gespräch an und denken so, boah, ist ja super anstrengend, feministisch zu sein. Das kann jemand anderes machen. It's not me. Was sollte die Motivation dahinter sein?
Ja, dann kann es halt jemand anders machen. Also ich zwinge auch niemanden dazu. Es kann ja auch jeder freiwillig entscheiden. Also es kommt halt darauf an, mit was für Werten man durchs Leben läuft. Und ich will halt einfach, ehrlich gesagt, ich will einfach ein guter, lieber Mensch sein. Ich will eine gute Zeit haben. Ich will, dass andere Leute eine gute Zeit haben. Und ich will anderen Leuten vielleicht sogar sie dabei unterstützen, dass sie eine gute Zeit haben können. Und ich glaube, feministische Werte können dabei nicht falsch sein. Mhm. Und sich immer wieder daran zu erinnern, für wen kämpfe ich? Kämpfe ich für mich oder eben dafür, dass es allen besser geht. Vielleicht sollte man auch einfach für sich so gewisse Leitsätze haben, an die man sich dann erinnern kann. Für mich ist das zum Beispiel einer. Ja, aber am Ende muss es halt jeder für sich selber wissen. Ich will auch gerade die Letzte sein, die irgendwie sagt, ihr müsst alle so und so zu sein haben. Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Gibt es irgendwas, was wir diesen Trends entgegensetzen können?
Ich glaube, ich muss manchmal an den richtigen Momenten, das ist jetzt das Erste, was mir gerade einfällt, an den richtigen Momenten entscheiden, auszusteigen und zu überlegen, okay, das mache ich jetzt nicht mit. Drüber zu sprechen, auch mit meinen Freundinnen oder wenn, das wenigstens mit einem Bewusstsein zu machen und mir gar nicht vorzumachen, dass das jetzt irgendwie feministisch wäre. Ich denke gerade, weil da haben wir noch nicht drüber geredet, bei diesem Girlboss-Thema, eine Sache, die mich da umtreibt, ist zum Beispiel, es gibt ein großes Event in Berlin, ich muss den Namen nicht nennen. Du warst ja bestimmt auch schon eingeladen.
Also eingeladen war ich ja,
aber
da
du warst
war ich
noch
nicht.
Da. Ich war nämlich einmal da und ich wollte damals eigentlich nicht hingehen, weil ich irgendwie so, ich gehe gar nicht so viel auf so Events und irgendwie war ich so, nee, und dann wurde ich überzeugt, so mach doch, das ist doch eigentlich eine gute Idee. Und meinten so, hey, es gibt immer diese Boys-Clubs und wäre doch auch cool, wenn Frauen sich vernetzen miteinander und wenn auch irgendwie einflussreiche Frauen sich miteinander vernetzen und wenn andere dazukommen können und man sich austauschen kann. Das finde ich eine mega gute Idee. Und dann war ich so, okay, ich gehe da mal hin. Und dann war ich da und ich habe sofort gemerkt, ich werde hier nicht nochmal hingehen, weil ich mich sofort da schlecht gefühlt habe. Und das ist schon mal kein gutes Zeichen. Es ist halt super exklusiv an alle, die das nicht kennen. Man trägt fancy Kleider, es ist in einem fancy Hotel meistens. Es gibt Champagner, es gibt Goodiebags, es gibt, ist von vielen Marken gesponsert. Und das ist für mich auch so der Begriff von so Girlboss-Tum in unserer Medienbranche, ist diese Veranstaltung. Weil, wie gesagt, der Kern ja eigentlich gut ist zu sagen, wir machen ein Event, wo alle Frauen dazukommen. Und da wäre ich eigentlich sofort dabei. Aber dann war ich da und war so, okay, also ich bin hier gerade die einzige Frau, die ich irgendwie sehe, die halt migrantische Geschichte hat. Und ich sehe nur zwei Frauen, die schwarz sind. Und da war ich so, I don't know, das ist halt genau das Problem. Also für wen kämpft ihr gerade? Die meisten von euch hier, und ich will damit nicht sagen alle, kämpfen für sich selber, für ihren eigenen Erfolg, worüber wir am Anfang geredet haben, für Leistung, dafür, dass sie ihr Kapital steigern und sagen quasi dadurch, dass ich es geschafft habe, dadurch, dass ich jetzt mein Unternehmen habe oder whatever, dass ich erfolgreich bin in dem, was ich mache, das ist ja jetzt feministisch. So, jetzt ist ja alles erreicht. Aber nur weil es dir gut geht, heißt es nicht, dass es allen anderen auch gut geht. Obviously ist das nicht so. So, auf welchen Nacken hast du dir gerade diese Freiheit erkämpft? Und ich war da und ich war so, es hat mich irgendwie, ich war richtig enttäuscht und fand es richtig schade. Und dann bin ich gegangen und mir wurde eine Goodiebag in die Hand gedrückt mit einer fucking Barbie da drin. Und ich war so, Leute, hier sind erwachsene Frauen, wenn wir es so nennen wollen, Girlboss-Frauen mit eigenen Unternehmen, denen ihr bei einem feministischen Event am Ende eine Barbie schenkt.
Oh Gott.
Und ich habe das bis heute nicht verarbeitet. Deswegen gut, dass wir mal drüber sprechen. Und deswegen, das ist dann so ein Moment, wo ich entschieden habe, nee, da muss ich nicht dabei sein, da werde ich nicht nochmal hingehen. Aber ich finde es irgendwie wichtig, da nochmal drüber zu sprechen, weil ich sehe das Internet und in unserer Branche voll davon, von Persönlichkeiten wie denen, die da sind, die diese Art von, in Anführungszeichen, irgendwie Empowerment leben, der aber zu nichts führt, außer zu ihrer eigenen Freiheit und zu ihrem eigenen Reichtum.
Ich hebe gerade meine Hände. Und das war auch die ganze Zeit mein Bauchgefühl. Und ich hatte aber ein voll schlechtes Gewissen, weil ich konnte es nicht so ganz greifen. Du hast es aber gerade in genau die Worte verpackt, die ich hören musste, um zu verstehen, was mein komisches Bauchgefühl dazu war. Mir war bewusst, dass es einfach ein kapitalistisches Event ist, was wenig mit Feminismus zu tun hat. Es schmückt sich einfach nur mit Feminismus. Und mir fällt es voll schwer, sowas zu kritisieren, weil ich es nicht mag, individuelle Menschen oder auch individuelle Events zu kritisieren, weil ich weiß nicht, das hat für mich einfach was, wo ich so denke, so, ah, ich bin gerade misogyn, aber nein, bin ich nicht. Es ist auch wichtig, sowas auch mal kritisch zu bewerten.
Und du wirst ja auch kritisiert.
Und ich werde also auch kritisiert,
und,
ja.
Und du kritisierst andere. Also so müssen wir es doch alle aushalten, oder?
Ja, du hast recht.
Also deswegen darfst du auch kritisieren.
Ja, you're actually right.
Und es muss ja nicht immer schlimm sein. Man muss ja auch nicht immer sagen, fickt euch, ich mache euch fertig. Sondern es darf doch mal genannt werden.
Und, aber für und, die Zellulite-Creme fickt euch.
Und die Barbie. Mann, und zwar nicht mal eine coole Barbie.
Oh Mann. Ja. Dann wenigstens eine, die pink ist. Nein, Spaß. Also, wie navigieren wir Social Media, wo klassistische so Gender-Stereotype immer mehr werden?
Ich mache mir eher vor allem Sorgen um junge Menschen, die das gar nicht so reflektieren oder vielleicht noch nicht reflektieren können, weil es auch nicht so eingeordnet wird und weil es auch immer als was Empowerndes verpackt wird.
Ja.
Also gerade Clean Girl, auch Trade Wife und so, das wird ja immer verpackt nach dem Motto, wenn du das jetzt so machst, das oder so, guck mal, so wie ich es mache, ich sehe dabei mega gut aus. Ich habe voll viel Zeit für mich. Ich kann all die Sachen machen, die wir alle machen wollen, Skincare und Make-up. Und ich habe doch eine gute Zeit. Und ich glaube, dass man so dann auch schnell denkt, dass man das auch selber haben will. Und das kennen wir ja wahrscheinlich auch beide selbst, dass man deswegen auch eben denkt, ich will das haben, weil sieht ja irgendwie so entspannt und cool aus bei denen. Und ja, ich mache mir da eher vor allem Sorgen um eine junge Generation. Und ich glaube, man muss einfach, ich glaube, gerade bei TikTok reden wir noch nicht genug drüber. Und ich glaube, da ist uns, ich meine, alleine die deutsche Gesellschaft, da wird ja jetzt gerade erst klar, oh, wir haben ja irgendwie TikTok in den letzten Monaten ein bisschen vernachlässigt.
Ja, voll.
Und Social Media ernster nehmen wahrscheinlich.
Du hast auch gerade gesagt, du entscheidest für dich, wann du aussteigst. Ich muss sagen, mir war das gar nicht so richtig bewusst, was das gerade auch suggeriert und ausstrahlt für unsere Gesellschaft. Ich habe am Anfang auch Treadwives gar nicht hinterfragt und war so, hä, wenn sie doch Hausfrau sein will, lass sie doch Hausfrau sein. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, wo eine Treadwife sie wurde kritisiert und dann hat sie gesagt, ja, natürlich seid ihr gerade sauer auf mich und kritisiert mich, wenn ihr durch den Regen von eurem Job nach Hause laufen müsst und super viel Stress habt und ich bin halt zu Hause und habe einen tollen Mann an meiner Seite und habe ein schönes Leben und schaue glücklich in die Kamera.
Siobhan Roy.
Oh mein Gott.
Das ist so, ihr seid das arme Volk da unten, ihr müsst durch den Matsch zur Arbeit laufen und ich bin hier oben.
Ja.
Das ist doch genau das. Das ist genau das.
Also glaubst du, einfach immer wieder die Konversation aufrechtzuerhalten, darüber zu sprechen, das auch so ein bisschen aufzudecken, wird auch schon helfen, der jüngeren Generation einmal zu durchblicken, so, oh, actually, da muss ich vorsichtig sein, bei dem Content muss ich vorsichtig sein und dann vielleicht auch aussteigen, wie du gerade gesagt hast.
Ja, ich weiß nicht, ob dann auch vielleicht so, aber da bin ich so in diesen Social Media Politics nicht so drin, ob so im Allgemeinen auch so ganz lange, wo doch früher, wo so Photoshop so ein Ding war, so was war das, so 2010er, wo und dann so virale Kampagnen gab, wurde doch auch immer viel darüber gesprochen, dass man irgendwie bei Plakaten irgendwie, dass man dann unten sieht, dass es bearbeitet wurde oder so. Ich frage mich auch, ob sowas in so eine Richtung Sinn machen würde, aber das kann die EU klären, das muss ich nicht klären, aber also ob es irgendwelche politischen Lösungen vielleicht auch noch dafür geben kann.
Also was ich dazu sagen kann, ich habe mit Julia Tank gesprochen und es ging um Essstörungen und wir haben darüber geredet, dass es ja in ein paar Ländern eingeführt wurde, dass Bilder auch gekennzeichnet werden müssen, wenn sie modifiziert wurden, also irgendwie bearbeitet wurden. Und dann wurden darauf basierend Studien gemacht, ob das bei jungen Frauen weniger Druck ausgelöst hat, irgendwie auszusehen oder auch so ein Schlankheitswahn. Nein. Gar
krass.
Nicht, kein Unterschied gemacht.
Weil man trotzdem so aussehen soll.
Ja, genau, man vergleicht sich trotzdem. Und auch wenn man weiß, das ist gerade nicht echt, will man trotzdem dann so aussehen. Ja, genau.
Interessant. Ja, also würde man wahrscheinlich auch, also kann ich auch nachvollziehen, so aus meiner Perspektive.
Ja, same.
Ich wollte nochmal sagen, ich liebe ja auch Popkultur. Mhm. Ich will ja gar nicht, ich liebe doch diese Get Ready With Me's bei der Vogue und ich zeige euch, wie es auf der Met Gala ist. Und dann liebe ich auch, mir die ganzen Outfits anzugucken. Und dann deswegen sehe ich ja überhaupt erst das Interview, wo Rosalía erzählt, dass sie 2 Monate lang nichts gegessen hat und nur Sport gemacht hat. Und ich liebe auch auf TikTok diese ganzen popkulturellen Trends. Also ich will auch gar nicht sagen, dass das alles nur schlecht ist. Das Gemeine ist ja, es macht ja so viel Spaß.
Es ist Unterhaltung.
Ja, aber ich würde gerne einfach ein anderes Ziel in meinem Leben haben, als nur zu konsumieren und zu kaufen. Und das steht aber über allem, weil am Ende ist eine Optimierung meines Körpers, meines Aussehens, ist ja auch nur ein Konsum eines Schönheitsbilds, dem ich immer näher kommen will.
Voll, es ist aber auch was Biochemisches. Ich meine, wenn man was kauft, jeder kennt das, die Hormone, die da ausgeschüttet werden, plötzlich ist so... Ich bin glücklich, aber eine halbe Stunde später
überleg
bist du es nicht.
Überleg mal meine Crocs, wie glücklich die mich gerade machen. Ich gucke die an und denke mir so, sind die nicht süß? Gut, dass ich die gekauft habe.
Ist so. Und ich gucke auch manchmal so meine gemachten Nägel an und bin so cute. Ich mag die Farbe.
Ja.
Es macht halt auch einfach Spaß. Ich verstehe es. Meinst du, es gibt auch Trends momentan, die in eine andere Richtung gehen? Also gibt es so ein Gegenteil oder so der Gegenentwurf zu Girlboss?
Also so richtig als so ein TikTok-Trend? Nein, glaube ich nicht. Wenn, dann schickt's mir. Ich steige gerne in das Rabbit Hole ein. Ich bin sehr empfänglich für Rabbit Holes, aber im Allgemeinen ist es natürlich schon so, dass dadurch, dass das alles stattfindet, finden natürlich die anderen Diskurse auch statt. Natürlich gibt es auch, und das finde ich auch gut, also als dieses Treadwife-Ding so groß wurde, gab es ja auch ganz viele ganz lustige und einfach gut gemachte so TikToks, wo andere Frauen wiederum darauf aufmerksam gemacht haben, gesagt haben, ey Leute, checkt ihr, was ihr da gerade macht? Und wo das dann so witzig umgedreht wurde, also wo dann zum Beispiel so Frauen das so nachgestellt haben und dann gesagt haben, und dann gehe ich zu meiner Tür und hoffe, dass Rory, mein Mann, die nicht abgeschlossen hat, dass ich überhaupt noch rausgehen darf und so. Und das finde ich wiederum auch toll an TikTok zum Beispiel, dass es gibt ja immer auf alles auch eine Reaktion. Und überall, wo etwas Schlechtes ist, ist es auch etwas Gutes oder etwas, womit man sich selber dann mehr identifizieren kann. Mhm. Und ich mag zum Beispiel auch total aus meiner Perspektive in der Medienbranche, dass da gerade eine ganz neue Generation an Comedians und Leuten, die in der Showbranche stattfinden, nachwachsen, die anders den Weg in die Showbranche vielleicht gar nicht da reingefunden hätten. Das heißt, das sehe ich so ein bisschen als positive Gegenbewegung und ich sehe es jetzt auch in den letzten Wochen, wo das Sylt-Thema war, wo die Wahl-Thema war, die Korrektivrecherche. Es gibt ja auch super viel Gegenreaktion und es gibt also auch einfach im Feed von Leuten, die man auch nicht kennt, die mega witzige, empowernde Videos machen zu Situationen, die schrecklich sind, aber die einem dann kurz Kraft geben, weil man darüber lachen kann. Es hat jetzt vielleicht nichts dann in dem Sinne mit Feminismus zu tun oder mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft, aber so im Allgemeinen ist das natürlich eine Seite, die da auch stattfindet und die mir auch Spaß macht.
Ja, du hast vollkommen recht. Und ich habe auch das Gefühl, dass feministische Literatur doch nochmal gerade mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und vor allem sehr viele junge Feministinnen, also zum Beispiel Sophia Fritz, die auch Toxische Weiblichkeit geschrieben hat, die ist gerade mal 26 und die muss wahrscheinlich 24 gewesen sein, als sie das geschrieben hat.
Ja, und aber weißt du, was auch passiert? Ganz viele Männer, die über Männlichkeit sprechen. Also es war jetzt auch so ein Ding, so in den letzten 2 Jahren hatte ich das Gefühl, hat das so auch seinen Höhepunkt erreicht, dass ganz viele Männer über ihre toxische Männlichkeit reden. Ja. Da wurde es mir auch langsam ein bisschen too much. Ja. Da war ich auch so, ja, es reicht mir jetzt langsam.
Okay, weil du denkst...
Nee, weil ich es gut finde, darüber zu sprechen.
Ja.
Und auch ein ganz, ganz wichtiges Main-Thema in diesem Diskurs. Aber da war ich dann auch irgendwann so, okay, jetzt wird es mir langsam ein bisschen zu viel. Also jetzt erzählt ihr mir halt einfach auf 200 Seiten, was ihr für toxische Arschlöcher seid. Und damit verkauft ihr jetzt halt dieses Buch.
Okay.
So, und jetzt erzählt ihr mir, dass ihr jetzt Nagellack tragt und dann ist ja alles wieder gut. Also es... Ne?
Got it. So. Dass es keine richtige Lösung gibt dafür, sondern es einfach nur die ganze Zeit
reproduziert wird.
Reproduziert wird. Ja. Okay, got it. Kann ich nachvollziehen. Letzte Frage. Was wünschst du dir von Social Media Nutzerinnen und von der Entwicklung der sozialen Netzwerke generell?
Also natürlich würde ich mir wünschen, dass es gar nicht möglich ist, dass rechte Propaganda, und da zählt ja auch ein traditionelles Frauenbild und Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus, alles mit rein, gar nicht so da die Möglichkeit hat, sich so zu verbreiten und einfach so ihr Ding zu machen und das dann irgendwie ein paar Monate später oder ein paar Jahre später alle so sind, so fuck, was haben wir denn da herangezogen? Aber das hat ganz viel mit unserem gesellschaftlichen Umgang damit zu tun.
Ja.
Und auch ganz viel mit dem politischen Umgang, wie es in der Schule thematisiert wird, wie Eltern da mit ihren Kindern drüber reden. Aber gleichzeitig, ja, wäre es natürlich cool, wenn nicht irgendwelche Superreichen Macht über diese Plattform hätten und dann einfach die kaufen können und sagen können, so, jetzt nenne ich es X und alle Leute, die in den letzten 10 Jahren geblockt waren, entblocke ich wieder. Das wäre wahrscheinlich der Traum, wenn man das einfach verstaatlichen könnte.
Mhm.
Aber, also gerade weil es eben so einen großen Einfluss hat auf die Gesellschaft und ja, also ein wichtiges politisches Sprachrohr ist. Aber das, ja, I don't see that coming.
Ja, fühle ich. Also kein positives Outcome. Ich überlege gerade.
Ja, was könnte man denn jetzt noch Positives am Ende sagen?
Also was kann man denn Positives sich erhoffen eigentlich? Ich glaube, ich erhoffe mir, dass wir eben mehr darüber sprechen, dass wir auch diese Trends kritisch betrachten sollten. Du hast es ja auch schon gesagt, du hast eigentlich noch kein einziges Interview oder Gespräch wahrgenommen öffentlich, wo man auch kritisch über genau diese Dinge gesprochen hat.
Also schon über Clean Girl und so auf jeden Fall.
Ja.
Ich hatte nur das Gefühl, dass es gerade so Überhand nimmt und so selbstverständlich wird. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die erste Person auf der Welt bin, die darüber redet.
Nein, aber
genau, ich glaube auf jeden Fall mehr darüber reden.
Ja.
Und das passiert, glaube ich, auch schon. Es passiert ja auch, dass, ich bin immer nicht so gut in so positiven Ausblicken. Bin ich auf einmal voll der pessimistische Mensch?
Nee,
machst du das mit dem Positiven?
Nein, ich kann das total, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir jetzt auch erhoffe in dem Zusammenhang, dass eben der Feminismus hat ja immer einen neuen Status quo und das ist auch wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Ich habe aber das Gefühl, jeden Tag gibt es irgendwie eine neue Erkenntnis und irgendwie müssen wir uns da, wir müssen nicht, aber Menschen, die sich auch weiterentwickeln wollen auf der Ebene, verändern sich dann damit auch. Und ich glaube, ich finde es schön, dass wir eben immer mal wieder diese Konversation haben und dass vielleicht auch mehr im Algorithmus so stattfindet. Und vor allem, wenn man so einen Content ausgespielt bekommt, wie diese ganzen Trends, die sich feministisch labeln, dass man da eben auch nochmal eine Konversation wahrnimmt, die das nochmal ein bisschen kritischer anschaut. Ich glaube, das ist so meine Hoffnung in dem Zusammenhang.
Ich unterschreibe das.
Unsere G-Tipps. Ich habe noch eine kleine Rubrik und zwar die G-Tipps, wo wir den ZuhörerInnen was mitgeben können, auf das Thema bezogen. Und da habe ich die Frage, wie erkenne ich die Gefahren gewisser Trends und wie navigiere ich sie mit einem feministischen Blick?
Puh. Also lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, die Gefahren erkennt man dadurch, dass sich auf einmal die Gedanken um nichts anderes kreisen. Also wenn ich es jetzt einfach von mir mal auf andere übertrage, wenn ich irgendwie irgendeinen neuen Trend im Kopf habe oder irgendwas, irgendeine Vorstellung, wo ich gerade denke, ich habe jetzt so zu sein. Und dafür, da muss ich aber auch an der Stelle sagen, ich bin sehr anfällig auch für so eine Sache, die ich jetzt die nächsten 2 Monate sehr exzessiv auslebe, ein neues Hobby und danach ist es langweilig für mich.
Ich bin auch so.
Und dann sich zu hinter, das dann einfach da wie so ein Warnradar quasi für zu haben. So, muss ich jetzt wirklich in den nächsten 2 Monaten jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehen und dann Pilates machen? Oder kann ich vielleicht auch einfach das machen, was mir Spaß macht? Und das ist für mich immer voll der wichtige Radar. Was möchte ich denn wirklich gerade? Was möchte ich wirklich gerade? Will ich jetzt gerade rausgehen und mich schminken, weil ich Spaß daran habe? Oder kriege ich hier gerade einen halben Nervenzusammenbruch, weil ich nicht weiß, was ich anziehen soll und mich einfach heute nicht gut fühle? Wisst ihr was? Dann mache ich heute einen Tag, wo ich nicht in den Spiegel gucke und ich gehe einfach raus.
Love it.
Das ist halt so. Ich muss mich doch heute nicht gut finden. Mhm. Vielleicht irgendwie so.
Ja, finde ich richtig gut. Dankeschön.
Bitte
unterschreibe
schön.
Ich genauso. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu wirr.
Nein, auf gar keinen Fall. Okay, also ich konnte dir richtig gut folgen und ich habe auch das Gefühl, ich habe so mehr Klarheiten zu dem Thema Feminismus auch und in welche Richtung ich mich entwickeln möchte als Frau in dieser Gesellschaft. Und dafür will ich dir einfach Danke sagen.
Oh, ich sag dir Dankeschön, du
das
bist lieb. Hat mich sehr gefreut.
Dankeschön, mich auch. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, egal ob Social Media oder auch, wo auch immer ihr den Podcast hört, was ihr von dieser Folge haltet. Und lasst uns auch gerne an euren Gedanken teilhaben. Wie gesagt, uns gibt es auf allen möglichen Social Media Plattformen, Instagram, TikTok und so weiter. Und da könnt ihr auch gerne sagen, was ihr euch so für die nächsten Wochen wünscht, von Gästinnen oder Themen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch, denn jede Woche Mittwoch gibt es eine neue Folge G-Spot, überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik: Jonas Hafke, Ton und Schnitt: Konstantin Lange.